Was du als Unternehmer von wirklich guten Handwerkern lernen kannst.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen in der nächsten Wegebedarf-Folge. Wir kennen das ja alle. Wir bestellen einen Handwerker, ärgern uns irgendwie, Löcher in den Bauch, raufen uns die Haare aus und denken, what the fuck? Und jetzt kommt der Uli auch noch in der Folge, was kannst du von Handwerkern lernen? Und die Betonung liegt auf wirklich guten Handwerkern. Und dazu habe ich natürlich wie immer einen Special Guest. Heute ist der Achim Meisenbacher zu Gast und der konzentriert sich auf wirklich gute Handwerker. Also wie funktioniert ein wirklich geiler Handwerksladen? Und natürlich werden wir auch einen Ausflug dazu machen, wenn du einen wirklich geilen Handwerker beauftragen willst. Woran machst du das denn fest? Und dann kriegen wir irgendwo zwischendurch auch die Kurve. Was heißt denn das als Learning für andere Unternehmer, die jetzt keinen Handwerksbetrieb haben, sondern Produktion oder Handel oder irgendwas. Was kann man denn da switchen? Also erstmal ganz herzlich willkommen, Achim, bei uns heute hier im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo Uli, servus.
Wir haben ja letzte Woche schon über die Eintagewoche getalkt in deinem Podcast. Und jetzt drehen wir den Spieß rum und ich frage einfach mal, woran erkennt man denn einen wirklich, wirklich guten Handwerker?
Ja, also machen wir es mal von der anderen Seite her. Woran erkennst du einen richtig schlechten? Ja,
ja auch gut. Und dann können wir es andersrum drehen, genau.
Die Staffel hochgehen, genau. Klassischerweise, wenn du mal durch die Straßen läufst und mal diese Handwerkerautos anschaust, ja, dann siehst du vorne drin schon das erste Indiz. Ja, liegen da Vesperbrötchen rum und Getränkedosen und irgendwelche Zettel, die da vielleicht schon 3 Monate drin rumfahren. So, das siehst du schon so ein bisschen, ja, organisiert ist der wahrscheinlich nur so halb. Ja. Das ist aber ja im Handwerk, ganz allgemein muss das ein bisschen aufteilen. Wir machen ja das seit 2018 mit Meomeister, ist sehr intensiv, dass wir Handwerksunternehmen dabei helfen, rauszukommen aus diesem Informations- und Strukturierungschaos. Und wenn du dann mal guckst, das Handwerk gibt es im Prinzip nicht.
Ja, so nicht. Nee, das ist ja auch
der Ausländer oder so, ja.
Sehr aufgesplittert, absolut.
Genau. Und du kannst so tatsächlich sagen, ein Großteil der Handwerker sind kleiner wie 4 bis 5 Mitarbeiter.
Die Masse, ja.
Das ist die Masse. Das ist, glaube ich, die Hälfte der Betriebe, gibt es Statistiken dazu, sind kleiner wie 4 Mitarbeiter. Also Chef, Geselle, 1, 2 Azubis und vielleicht
ja,
noch die
fertig,
Frau
genau.
Im Büro.
Die Buchhaltung macht nebenbei.
Genau. Und dann ist es tatsächlich, ja, die sind auch oft Subunternehmer von irgendwelchen größeren Handwerkern, die bekommen ihre Aufträge von irgendwoher. Die sind nicht werblich aktiv. Ja, also die haben teilweise Autos, wo gar keine Beschriftung draufsteht. Und die sind ausgelastet, weil der Bedarf im Handwerk extrem groß ist.
An guten Handwerkern ist der Bedarf unendlich.
Genau. Und das ist auch schon eine der Sachen. Du kannst im Handwerk super gut durchkommen mit, sagen wir mal, qualitativ grenzwertiger Einstellung, weil der Bedarf so groß ist. Ja, manche sind ja froh, wenn überhaupt irgendjemand kommt und die Klingel repariert oder.
Genau, man ist ja schon froh, wenn überhaupt einer kommt für so einen kleinen Auftrag.
Genau, ja. Das heißt, du hast ja die Qualifizierung oder das Unterscheidungsmerkmal, ich muss große Qualität abliefern, die hast du bei denen nicht. Und das ist das erste Indiz, das ich mitgebe. Ich kann dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich war mit meiner Frau in Venedig in den Flitterwochen. Ist schon ein paar Jahre her. Aber das ist im Prinzip dasselbe. Der Italiener, bei dem er da abends drin war, war eine Touristenfalle. Ja, wir waren da abends essen, der hat uns minderwertiges Essen hingestellt und hat gesagt, hier habe ich noch eine Empfehlung von, die nicht auf der Karte steht. Macht es doch, das ist super. Und dann macht man das. Und dann wollte er nachher 35 Euro für zwei Scheiben Schinken, weil er gesagt hat, das ist der beste Schinken der Welt. Und er hat gesagt, oh, das zahle ich jetzt nicht. Und da war die Diskussion groß. Und nachher gucke ich in TripAdvisor, avoid this place, tourist trap. Ja, so. Und dann denke ich mir, nächstes Mal, da gehe ich nicht mehr hin,
Vorher
weil,
gucken.
genau. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil sie eigentlich perfekt passt. Wenn du einen mittelklassigen Handwerker vom guten Handwerker unterscheidest du dadurch, dass der eine seinen Ruf verteidigen möchte, dass er wiederbestellt werden will, dass es ihm wichtig ist, dass diese Mund-zu-Mund-Propaganda gut funktioniert. Der Italiener in Venedig, dem war es gerade vollkommen egal, weil am
Ja, du
nächsten
kommst ja
Tag
eh nie
kommen die
wieder.
nächsten, genau,
Ja.
und am nächsten Tag kommen die nächsten, der kann quasi jeden Tag tausende Leute über den Tisch ziehen, es ist ihm vollkommen wurscht. Jetzt der Italiener bei mir in Pliningen, in Stuttgart-Pliningen, der hat einen ganz anderen Anspruch, weil der weiß, ich mache mit einem guten Gast in den nächsten Jahren monatlich, jährlich ganz, ganz viel Umsatz. Also
Tausende
das
von Umsatz, wenn er gut
genau,
ist. Weil dann
genau.
hast du, dann kommst du da rein. Ah, buonasera, ach, wie geht es dir? Und was willst du heute Abend essen? Und so. Ja, na klar, da
Genau.
kriegst du ja
Genau.
Handschlag und da kriegst du noch, ah, Schnaps auf das Haus. So. Ja, klar.
Also, das
Also,
ist schon mal eins,
ist das
das
einer,
Thema.
der versucht, seinen Ruf zu verteidigen und der regional auch einen Ruf zu verlieren hat? Schon mal gute Unterscheidung.
Genau, weil der ist dann werblich aktiv und der sagt, wenn ich hier jetzt Blödsinn abliefere, dann ist im schlimmsten Fall diese Kette an Empfehlungen unterbrochen. Oder andersrum, wenn ich hier gut abliefere, dann geht eine Kette an Empfehlungen los. Ich habe ja Kollegen, Chef, Schwiegervater, eigene Eltern, wer auch immer. Wenn der Gutes bei mir abliefert, dann empfehle ich ihn weiter. Wenn er Schlechtes abliefert, natürlich entsprechend nicht. Das ist so das erste Indiz. Also, wenn du jetzt die Tür aufmachst und das kommt ja dann oft vor von Versicherungen, ja, hast einen Wasserschaden oder so, und dann schickt eine Versicherung irgendeinen Schlumpf vorbei, ja, der klingelt dann und sagt, ich repariere jetzt hier deinen Wasserschaden und du guckst den an, siehst, okay, der ist morgen weg und dem ist es vollkommen egal, was er dir hier abliefert.
Das, wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben, der Podcast für den Handwerker. Ich bin die Firma Pütz. Sind Sie der verstopfte Siphon?
Ja,
Genau,
genau.
der hat so mit Handwerker-Dekolleté und wie auch immer. Also
Genau,
natürlich, das völlige Schlumpfbild hast du ja genannt.
genau.
Das hat ja jeder von uns sofort im Kopf, wie so der Anti-Handwerker aussieht.
Genau. Und jetzt gehen wir mal in den Unternehmer des Handwerks und also sagen wir mal, der unterscheidet sich ja der Selbstständige, ja, das hast du ja auch schon tausendmal in deinen Kreisen sowieso, ja. Wo unterscheidet sich der Selbstständige von Unternehmer? Ja, dass der Unternehmer halt dann guckt, wie schaffe ich die Strukturen, wie schaffe ich die Systeme, wie schaffe ich die.
Absolut.
Ja. Und ein weiteres Indiz ist, weil sie dieses verbessern wollen, ja, aus Fehlern lernen wollen und Situationen nicht wegreden. Und der Handwerker hat es einfach beim Laie, ja, weil er hat ja die Fehler jede Woche. Und er kennt alle 20 Ausreden, die man auf den Tisch legen muss, dass der andere nicht mehr weiß, ist es jetzt tatsächlich falsch, was er gemacht hat, oder ist es eine geile Ausrede, die der Handwerker mir gerade
An
erzählt.
Ihrer Stelle würde ich das alles neu machen. Und brauchen Sie unbedingt eine Rechnung?
So in die Richtung, genau. Und dann ist es einfach eine gute und einfache Frage, wie haben Sie denn, also als Endkunde, den Handwerker anzufragen, wie haben Sie das denn in der Vergangenheit gemacht? Können Sie mir da Beispiele zeigen?
Oh, das ist eine Challenge.
Das ist eine
Ja,
mega
nee,
Challenge.
die Webseite habe ich ja schon, also eigentlich wissen Sie, da bin ich ja schon seit 5 Jahren dran, aber irgendwann kriege ich auch eine neue Webseite.
Das geht ja nicht nur um die Webseite, also um Referenzen, sondern es geht auch um das. Und da ist ja das, daher komme ich ja mit der Dokumentationstool, das wir machen. Wir helfen ja richtig guten Handwerkern, ihren Platzhirschfaktor zu verteidigen, weil wir sagen, hey, wenn du beim Endkunden was machst oder deine Mitarbeiter da was machen und du dokumentierst das, was du tust, dann bist du ja aussagefähig. Heute, in einem halben Jahr, in 4 Jahren.
Hat einen
Und
Wert,
wenn,
nimmst das Handy, machst auf, also vorher, nachher, gucke mal, so
genau.
sah die Baustelle vorher aus und als wir sie verlassen haben, sah die so aus.
Zum Beispiel, oder
Hast du schon
beim
gewonnen.
Elektriker, Sanitär, du hast so viele Sachen, die du Unterputz machst, wo du nachher sagst, das ist wichtig für den Kunden. Das ist auch wichtig für dich in dem Moment, wo du es tust, ja, weil du willst ja da halt da was anschließen. Aber wenn du jetzt mal einen Elektriker nimmst, der einen Störfall im Haus sucht und nicht weiß, wo die Leitungen liegen, wo die Verteilerkästen sitzen, wo diese Dosen in den Wänden sitzen, kann es sein, dass der kommt nachher und sagt, da müssen wir den Schrank ausräumen und vorschieben, da müssen wir das hier ändern und das hier machen, weil ich suche irgendwo diese eine Leitung. Ja. Oder der andere sagt, ist gar kein Problem, wenn Sie mit uns arbeiten, bekommen Sie die Dokumentation. Dann haben sie die. Und das ist ja auch schon wieder ein Merkmal, dass du sagst, okay, der weiß, dass das, was er da tut, heute wichtig ist, aber auch in 5 Jahren wichtig sein wird. Also unterstützt der mich dabei, dass ich in meinem Haus, und das muss man ja, das ist ja bei dir nicht anders, das ist ja bei den meisten deiner Zuhörer wahrscheinlich auch so, einer der größeren Vermögensgegenstände, die man hat, ist nun mal die Immobilie, in der man lebt. Und wenn ich da jemand reinlasse, dann arbeitet der ja quasi. Am Auto würde es nicht zulassen, zu sagen, ja, guck mal, da kommt einer, der kann auch Kfz irgendwie, den lasse ich
Genau.
jetzt mal
Und
aufmachen und
normalerweise liegen die
umformen.
Bremsleitungen immer da.
Genau.
Nee, bei Ihnen
Also.
weiß ich dann auch nicht, wo die liegen. Da müssen wir mal, wir nehmen das ganze Auto auseinander und gucken mal, wo denn die Bremsleitung liegt.
Genau.
Ja, so würde
Du.
man, das ist ein gutes Beispiel, so würde das hier das Art Absurdum führen zu sagen, warum wissen wir das denn daheim nicht, wo die Bremsleitung oder andersrum der Anschluss für die Deckenlampe, wo geht denn die nach durch?
Ja,
Oder
das stimmt.
wo läuft denn der Rücklauf von der Heizung?
Genau, das stimmt. Aber da muss man noch dazu sagen, das ist auch wiederum die Besonderheit im Handwerk, dass eigentlich ganz viele Projekte gerade in der Sanierung weiß ich, aus der Sicht Prototypen sind. Das machst du einmal und dann nie wieder. Und wenn du Serienprodukte hast oder ein Produkt hast, wo du eine CAD-Zeichnung sagst, und jetzt machen wir jetzt, bauen wir jetzt 100 Mal. Ja, aber Handwerk muss ja. Und ein guter Handwerker muss ja ganz schnell auf veränderte Situationen reagieren können, ohne dass ihm das Ganze zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Das ist Handwerk, ja. Also erkennst du einen guten Handwerker auch daran, wie reagiert er denn organisatorisch, ja, auf eine Situation, die man vielleicht so nicht erwartet hat. So, oh, die Wand ist ja feucht. Ja, und dann so, okay. Oder der Boden ist ja krumm. Was
Der
machen wir denn
Putz
jetzt?
runter, wir haben Gefälle, das Vorgewerk ist nicht fertig geworden oder braucht 3 Tage, ist 3 Tage früher fertig und jetzt muss jemand anders noch dazwischen. Ja.
Genau. Und deswegen ist es ein weiteres Unterscheidungskriterium quasi, okay, auf welchen Status fällt denn der zurück? Also, kommst immer irgendwo in ein strukturiertes Problemfeld rein. Also, worauf fällt der zurück, wenn es mal schief läuft? Ja. Und wenn du feststellst, okay, der arbeitet mit Zetteln, mit WhatsApp und mit gar nichts. Das heißt, wenn es schief läuft,
Hast du nix?
dann ist der total landunter. Und da kann ich froh sein, wenn der in 2 Wochen noch die richtige Rechnung mir stellt und nicht aus Versehen das Doppelte abrechnet, ja, oder die Hälfte oder was auch immer. Also das heißt, ich kann es beobachten und sagen, okay, analysiere mal, wie ist der denn strukturiert. Und das Schöne ist, wenn du hinfahren kannst, also bei Handwerkern, die eine Ausstellung haben,
Da
ja,
siehst du es ja.
genau, dann kannst du es relativ schnell zum Moment oberflächlich abschätzen. Ja, aber die fragen einfach hin so, hey, können Sie mir mal ein, zwei Beispiele zeigen, wie diese Badewanne aussieht, wenn sie installiert ist? Die bringt halt dann den Unterschied. Meine Kunden können das, ja, die sagen, wo wollen Sie es denn sehen? Und weil sie halt einfach von jeder Baustelle alles immer dokumentiert haben und dann da reingehen können.
Erinnert mich
Und
gerade
dann.
an einen Heizungssanitärbetrieb, wo ich aus also meinem anderen Geschäftsbereich mit den Banken, wo ich ja Firmenkundenberater trainiere, wie sie mit Unternehmern umgehen wollen. Da sind wir auf einen sehr aufgeräumten Parkplatz gefahren, ordentlich ausgeschildert, Eingang, Parken, kommen rein, ist schon ein Display, herzlich willkommen, Herr so und so, und sogar ich war mit drauf, mit einer extrem freundlichen Empfangsdame. Und dann haben die oben über ihr so Ausstellungsbilder laufen, Vorher-Nachher-Bilder. Und dann sind wir auch durchs Lager gegangen. Und das finde ich ja immer am wichtigsten, ehemaliger Autoteile-Großhändler. Ich komme ja eigentlich immer durch die Hintertür. Und ich gehe immer zuerst im Lager gucken. Und wenn du im Lager Dreckecken hast, weißt du, wie die Buchhaltung aussieht. Und der hat mir auch erzählt zum Thema Auto, dass er neulich ein sehr intensives Gespräch mit einem Mitarbeiter hatte. Der hatte ein Auto in der Innenstadt geparkt und es lag ein leerer, wenn auch sauberer Joghurtbecher auf dem Beifahrersitz. Und das hat dann ein intensives Chef-Mitarbeiter-Gespräch nach dem Motto, seine Autos sind grundsätzlich sauber und halt da liegt auch kein Dreck drin rum. Und ich würde sagen, dessen Betriebsergebnis kann sich aber mega sehen lassen. Also ich rechne
Na,
ja immer
frage
mal
er
so.
dich, das ist ja eigentlich ganz cool, frage er dich so geschätzt mal, weil ich habe die Zahlen ja, aber für dich, du hast sie wahrscheinlich nicht so präsent. Was glaubst du, was ist die Umsatzrendite von einem normalen Handwerker?
Auf ein Wort.
Ich rechne immer pro Kopf und sage, pro Kopf muss der 10.000 Euro verdienen. Also wenn er 10 Leute hat, muss der 100.000 Euro übrig haben. Aber bei dem war es das Dreifache.
Okay,
Also das war.
der durchschnittliche Handwerker, der ist so bei unter 5.000, also der ist bei unter 5%. Also das pendelt sich immer ein zwischen 3 und 5. Und da musst du mal überlegen, wie schnell passiert es, dass wenn du
Also
ein Defizit.
bei einer Million Umsatz verdient er 50.000.
Genau, der
Das ist
durchschnittliche.
ein bisschen wenig.
Das ist ein bisschen wenig. Die in Systeme investieren, ja, die unternehmerische gehen, die sind dann schnell mal zweistellig. Ja, also
Ja,
die
da
sind
muss
dann
es auch
da, wo du
hin.
bist. Genau. Aber über 20% kommen mit ganz, 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 ganz
Ja, der war
wenig.
auch Top-Offs. Also das war ein, also so mega beeindruckend wäre untertrieben.
Ja, und das hast du in aller Regel hast du das nur, wenn du hohe Materialeinsätze fahren kannst, weil jetzt ein klassischer Malerbetrieb, der sehr viel Arbeitszeit verkauft, der fällt es schwer. Aber wie jemand, der ein Terrassenbauer oder ein Sanitärer, der kann das dann ganz gut machen, wenn er das, was wir vorher gesagt haben, wenn sie die Mund-zu-Mund-Propaganda wichtig ist, wenn er gut abliefert, wenn er ein Klientel bedient, das dann nicht sagt, okay, ich hole mir jetzt 5 Angebote ein und drückt den Preis 10-mal, ja, sondern sagt, okay, ich habe mein Klientel, die buchen mich, weil ich so gut abliefere, weil ich vielleicht sogar eine gute Badplanung mit drin habe, die kreative Leistung mit abrechnen kann und so weiter. Also da steckt schon viel drin und du hast natürlich das richtig gemacht, dann in dem Fall so einfach dahin zu fahren und ein kleines Audit zu machen und zu sagen, ich schau mir das mal an.
Wir
Aber das
gucken Sie
machst du ja in
mal.
aller Regel nicht.
Nein, das war ja jetzt auch im Bankgespräch, wo die irgendein, ich glaube, Bilanzbesprechung oder irgendwas, also da gab es jetzt nichts, was da gebrannt hätte, sondern so ein normales Betreuungsgespräch. Und mit Maler habe ich gerade noch im Kopf, den kennst du wahrscheinlich, ohne ihn jetzt namentlich zu erwähnen, der größte Malerbetrieb Europas. Der sagt, seine schlechten Filialen haben 25% Umsatzrendite.
Ja, okay, aber der hat ja auch den entscheidenden Vorteil, dass er den ganzen Wasserkopf in Reutlingen macht.
Der ist das.
Genau. Aber sagen wir mal, guck mal, jetzt nochmal ein weiteres Kriterium, woran erkennst du einen guten Handwerker? Du guckst die Mitarbeiter an.
Was haben
Ja.
die an? Wie sehen die aus?
Wie gehen die mit dir um?
Wie gehen die mit dir
Ja.
um?
Weil es ist logischerweise überall, gerade im Handwerk im Speziellen, hast du dieses War of Talent, also Fachkräftemangel. Und wenn du einen guten Mitarbeiter hast, dann ist der sehr viel wert, weil er ja die Wertschöpfung bringt, ja, weil er die
Absolut.
Materialien einbaut, mit denen man Geld verdient. Und da ist es dann wie immer, wenn du als Arbeitnehmer ein Unternehmen gefunden hast, bei dem du dich entfalten kannst, kannst du ja Bände drüber
Könnt
füllen, hast du ja auch schon gemacht.
ich ja was drüber erzählen, genau.
Dann bleibst du in aller Regel da. Und die B- und C-Kategorie, ja, die geht halt dann mal wieder weiter, weil sie gesagt hat, okay, das ist jetzt aufgefallen, dass ich nicht gut bin. Chef nervt mich die ganze Zeit und hier ist so blöd, ich suche mal jetzt irgendwo anders, ist das Gras grüner. Und dann guckst du an die Mitarbeiter, machst ein kurzes Gespräch mit dem und stellst fest, okay, er ist freundlich, ja, der weiß, was er tut, der weiß, wie er mit dir umgeht, der zieht sich einen Schuhüberzieher drüber oder fragt zumindest, ob es okay ist, wenn er so jetzt da reinläuft oder nicht. Das heißt, der hat eine gewisse Knicke. Ja, der hat, sagen wir mal, Firmenlogo und Firmenaussehen, das ist schon, das geht schnell, aber da gibt es ganz viele, die es nicht haben. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Werblich. Wenn du mit deinem Logo rumläufst, ist ja ein bisschen wie bei der Polizei mit diesen Nummern bei den Polizisten. Ja, wenn einer eine Nummer hat, dann reagiert er anders, wie wenn er anonym ist. Und das ist wieder dieses Werbliche. Also guck dir die Mitarbeiter ganz genau an und sprich halt auch mal mit denen so ein bisschen. Ja, so.
Könnt ihr
Wie
sich
ist
unterhalten? Hat er auf dem Hinweg zum Klingeln schon mal gerade noch seine Kippe in den Vorgarten geschmissen? Oder auf dem
zum Beispiel.
Parkplatz? Zwei herzlichen Glückwunsch. Dann wirst du auf einer Baustelle wirst du einen grandiosen Job abgeben.
Genau.
Also das sind so Unfassbarkeiten, denke ich, Leute. Also hat Knicke. Also so benimmt, finde ich, gerade wenn man in fremder Leute Häuser oder Firmen arbeitet, Also es ist ja, also es gibt so ein paar Mindeststandards, die sollte man irgendwie wie gerade auslaufen, irgendwie beherrschen.
Ja, aber das ist im Prinzip dieses Signal, jemand, der gut ist, der wird bei einem Handwerkerchef arbeiten, der auch gut ist.
Ja, definitiv.
Und jemand, der die nicht auf drei zählen kann und sich so verhält wie die Axt im Walde und, da kann es sein, dass dem sein Chef ihn halt hat, weil er die anderen nicht halten kann oder nicht bekommen kann. Also sagen wir mal, die eine Richtung, ein guter Mitarbeiter ist in aller Regel beim guten Chef, die geht auf jeden Fall. Aber auch gute Chefs haben manchmal schlechte Mitarbeiter. Insofern, wenn er schlecht ist, weißt du es nicht unbedingt. Aber wenn er gut ist, dann weißt du, der ist höchstwahrscheinlich ein
Da
guter
hätte man schon
Chef.
die erste Parallele auch zu anderen Unternehmen. Das ist ja genau dasselbe. Die coolen Unternehmer haben auch die coolen Leute und andersrum. Also genau dasselbe gilt ja da auch. Wenn du so einen Honk als Chef hast, hast du auch in der Regel Leute, die oder andersrum die übrig gebliebenen arbeiten weiter bei dem Honk.
Ja,
Und die
genau.
Guten haben sich lange einen anderen Chef gesucht. Also der Mangel an guten Leuten, der ist ja nicht vorhanden.
Die
Aber wenn
sind
man selber,
woanders.
die sind halt woanders. Und die
Das ist wie das
Frage, die man
Geld, gell?
an die
Geld.
eigene Nase fassen zu sagen, wieso sind die Guten nicht bei mir? Ich hatte mal mit einem, ist auch ein Handwerksbetrieb, eine Manufaktur für Maßbrillen. Und dann habe ich den am Ende des Podcast-Aufnahme gefragt, du, was hast du denn für einen Tipp? Und dann hat er auf breitestem Bayerisch gesagt, du gehst mal raus auf Straßen, schaust die um und fragst die, willst du da arbeiten?
Wusstet.
Wo ist du da arbeiten? Und wenn du jetzt einen Zweifel hast, dann haben deine Leute die ab. Ist doch wahr, oder? Wenn du,
Ja, das
ey,
ist so.
du siehst es ja beim Reinkommen. Also, das ist nochmal zurück, also die Gesamterscheinung. Kippen wegschmeißen oder andersrum. Ordentliches Auto, ordentliches Outfit, ordentlicher Auftritt, Benehmen, Struktur, Professionalität aus. Und die müssen ja nicht aussehen wie aus dem Katalog gebügelt. Aber ich sag mal, ein schlüssiges Gesamtbild. Können wir das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen. Denk doch mal an den Endkunden jetzt, an dich, wer in deinen Projekten, die du schon hattest und so weiter. Was sind die Faktoren, die dir besonders wichtig sind? Das sind im Prinzip eigentlich drei Stück, ja. Das erste ist, wird es zu einem vernünftigen Preis gemacht? Das zweite ist, wird es zu einer vernünftigen Qualität gemacht? Und das dritte ist, wird es rechtzeitig fertig? Also passt es. Und wenn diese drei Eigenschaften du mit diesen Sachen, wo wir jetzt besprochen haben, sagen kannst, okay, vernünftige Qualität, ja. Zeitlich liegt meistens in aller Regel an dem Thema, wie gut sind die organisiert, wenn es zu Problemen kommt, ja. Und das Thema Preis, das ist dann, da ist man dann gar nicht mehr so extrem sensibel, wenn die anderen beiden Punkte schon gut sind. Da kann ich
Absolut.
sagen, ja, okay, weil ich will ja auch nicht jetzt in der Baustelle einziehen oder ich will nicht, dass deswegen, weil der zu langsam ist, alle anderen dann danach und davor Probleme haben und so weiter. Und wenn du dieses Dreigespann dir genau anschaust, dann ist es eigentlich das maßgebliche oder die maßgebliche Optimierungsfaktoren, die auch ein Handwerkerchef anlegen kann an sein Unternehmen, zu sagen, wir hatten es ja vorher kurz von der Marge. Ja, wie kriegst du die hoch? Indem du mit deiner bestehenden Mannschaft vernünftig arbeitest, weil dann ist der Kunde nachher nicht mehr ganz so sensibel. Du musst billiger werden, wenn du halt Qualitätsabstriche machen musst. Und wenn du jetzt vielleicht auch noch da ein anderer Aspekt auf diese ganze Geschichte, wenn du jetzt so ein Handwerksunternehmen in der Konstellation mit anderen Handwerksunternehmen, das ist noch ein weiterer Faktor. Wo zum Thema,
Vergleich.
nee, gar nicht Vergleich, sondern zum Thema, woran erkenne ich die Qualität der Handwerker? Es gibt, die Handwerker sagen, Kunden, die kommen und gehen. Die anderen Kollegen, mit denen arbeite ich monatlich, jährlich mehrfach zusammen. Das heißt, eine Badenheizung hat seine paar Fliesenleger.
Ja,
Das
stimmt.
ist ein Gespann, ja. Und er sagt, der Kunde, im Zweifel lassen die mal einen Kunden, quasi so einen Arschlochkunden, nennen wir es mal so, über die Klippe springen, weil sie sagen, ja, gut, der hat die Fugen nachgemessen. Ja, der kam mit Messschieber und hat die Toleranzen
Ja,
der
genau.
Kunde. Ja, da sagen sie, es ist schützenswerter, meine Netzwerkpartnerschaft, also andere Handwerker, hinzustehen und sagen, mit denen können wir gut arbeiten. Und daran erkennst du auch, wenn sie solche Netzwerke haben und du sagst, hey, wenn da jetzt was mit der Elektrik passiert, wie geht man was? Dann sagt er, ist kein Problem, ich habe einen
Ich habe
guten
da jemand,
Freund,
der kann das.
genau, Favorit, der kommt auch mal, wenn es sein muss, abends, weil er genau weiß, ich würde es auch machen, wenn er eine Wasserleitung anbohrt. Ja,
Man
so.
hilft sich, genau.
Genau. Und das sind dann wieder ein Indiz, wo du als Endkunde auch sofort sagst, okay, da habe ich ja einen super Vorteil dabei, weil der die Probleme dann höchstwahrscheinlich wegsteuern kann. Und dann sagst du, ja, also wenn man das mit passiert,
Nehme ich den.
fragen Sie doch Ihren Elektriker. Ja, und dann sagst du, dann rufe ich jetzt mal an und dann sagt er, ja, in 4 Wochen komme ich mal vorbei und guck. Ich sag so, nee, der ist doch gerade da, der muss doch jetzt gerade gecheckt haben, ob das mit dem Sicherungskasten geht oder nicht. Und das sind alles auch so Faktoren, die dann mit eine Rolle spielen.
Wie flexibel sind die? Du hattest eben bei Marge, da fällt ja immer irgendwas, eine Story ein, und eine, die fiel mir gerade ein, die ist zwar ein bisschen älter, auch ein Bankgespräch mit einem Handwerker, der einmal im Jahr zur Bank geht, damit sein Vater sein Konto ausgleicht. Der Vater hatte Beerdigungsunternehmen, gestorben wird immer, und der Junge hat ein Metallbauunternehmen und baut irgendwie so Außentreppen und Balkone und Zeug. Und jedes Jahr fehlen irgendwie 30.000 Euro, und da macht auf gut Rheinisch der Vater mit der Bügel auf und gleicht Kontos, und dann ist das gut. Und dann ein riesen Gejammer und Gedöhne und hin und her. Sag ich, wie viele Leute habt ihr denn? Ja, 10. Sag ich, was haben Sie für einen Stundensatz? Das war so ein bisschen länger her, irgendwie 52. Sag ich, okay. Sie haben eben gesagt, Sie sind schweinegut, gehen da auch 53? Ja, wieso? Sag ich, komm, jetzt mal gerechnet. Also, du hast 10 Leute. Das wären bei 8 Stunden am Tag 1 Euro mehr, mal 10 sind 10 Euro. Am Tag. Ist ja jetzt noch, sind so viel. Nee, falsch. Jetzt sind 10 Euro pro Kopf, mal 10 sind
Ja, sind
100 Euro
100,
am
ja.
Tag, mal 20 Arbeitstage sind 2000 Euro im Monat, sind mal 12 Monate, das hört sich an wie 24.000. Das wäre ungefähr das Loch, was wir hätten, aber ich würde dann 55 nehmen oder besser 56, dann hättest du auch noch mehr Geld verdient. Und da guckt er mich echt an und die Bankerin auch und fragen, echt jetzt? Das sind die Momente, wo ich dann in Fassungslosigkeit, ich könnte echt vom Stuhl fallen, weil so schwer war das mit dem Rechnen jetzt auch nicht. Aber genau das ist es, nämlich wenn die Gesamterscheinung stimmt, ist es doch, sorry, scheißegal, ob ich 52 oder 53, 55 oder 57 oder was auch immer jetzt nur exemplarisch die Zahl ist. Der muss ja nicht 100 nehmen, die Stunde.
Ja, und da kommst du aber, wenn du in diese Welt reingehst, dann machst du ein ganz großes Spektrum auf. Ich habe da auch bei mir im Podcast eine Reihe gemacht, die heißt Die Brücke zwischen Büro und Baustelle.
Ah, sehr gut.
Das ist für Handwerker. Und da einer der Probleme, die so jemand hat, wie den du gerade erwähnt hast, ist, die haben oft einen Bauchladen.
Ja.
Ja. Und haben aber teilweise Projekte drin, wo das Material stimmt und die Stundenarbeitszeit auch wunderbar stimmt. Also da kommst du mit dem Material dann auf viel höhere Verrechnungssätze, wie bloß diese 53 Euro oder 55 Euro.
Oder was auch immer die Zahl war,
Genau.
nur
Und
exemplarisch.
jeder Unternehmer, der ist eigentlich total logisch, ja, der würde sich anschauen, welche Projekte, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, haben eigentlich in der Konstellation Material plus Arbeitszeit gut abgeworfen. Und welche haben, wenn du die Liste sortierst, ja, kannst du in zwei Richtungen sortieren, welche waren total schlecht. Und dann sagst du, okay, was tun wir denn dafür unternehmerisch, damit wir mehr von den guten Projekten machen? Und wenn du dann schaust du wieder genau in die gleichen leeren Gesichter, dann sagst du, ja, eigentlich gar nichts, ja. Und wenn du auf die Webseite schaust, oder wenn sie eine haben oder mit denen sprichst, sagt er, ja, wenn einer das will, biete ich das an. Dann sage ich, da können wir aber nochmal einen Podcast vorhin dazu aufnehmen, Uli. Das kommst du ins Thema Opportunitätskosten. Da sage ich, warum machst denn du mit der Mannschaft in der Zeit, die dir zur Verfügung steht, diese Art Projekte, wenn du in der gleichen Zeit mit der gleichen Mannschaft
Diese auch machen können.
diese machen könntest? Würde ja auch kein vernünftiger Mensch. Beispiel, du hast dein Dach zu Hause, Photovoltaik drauf, und dann kommt der Verkäufer von Photovoltaik und sagt, ich kann dir hier Module mit 550 Watt Peak anbieten. Ich kann dir aber auch welche für 200 anbieten. Da würde ja keiner kommen und sagen, dann machen wir das ganze Dach voll mit den 200. Weil die Ressource Dach ist ja begrenzt. Da sagst du, dann mache ich das Effizienteste, Beste, was ich da drauf
Ja,
tun
klar.
kann. Auch wenn es mich in der ersten Investition ein bisschen mehr kostet, aber Das ist
Drei G.
totaler.
Kannst ja ausrechnen. Und
Genau, und die.
da guckst du leere Gesichter und dann fragst du den, warum machst du das denn nicht? Mit Vor- und Nachkalkulation oder mal dicke Daumen oder gelegentlich mal Häufchen bilden, was war gut und was war nicht gut.
Genau.
Ja,
Das
ich habe ja
kann
keine
ganz,
Zeit,
ganz,
ich muss
ganz
ja
einfach
arbeiten.
sein. Kann ganz einfach kann das sein,
Ich
weißt
habe
du?
keine
Das ist
Zeit, ich
nicht.
muss arbeiten.
Ja, genau.
Wegebedarf.
Aber das ist tatsächlich ein großes Feld
Ja.
und warum aber, warum habe ich das auch mit der Brücke Büro Baustelle angesprochen? Weil ich werde regelmäßig eben von einem Handwerkerchefs gefragt in die Richtung, hey, wenn wir die Prozesse bei uns im Unternehmen verbessern können, möchte ich die einheitlicher, schlanker, weniger
Absolut.
Fehlerraten, ja, repetitierbarer und so weiter. Und dann schaue ich es an und dann sehe ich, okay, das hat mit den Prozessen erstmal nicht so viel zu tun, wenn ich sage, du machst ja 100 verschiedene Arten von Projekten jedes Jahr.
Man muss alles neu erfinden.
Genau, räum doch mal auf, mach mal 50 weg und such dir die 50 aus, die gut laufen. Und dann machen wir die Prozesse dafür, weil dann ist es auch einfacher. Da habe ich das Beispiel mit McDonald's. Ja, McDonald's kann so systematisch arbeiten, weil die halt Burger machen und Pommes. Und der Handwerker ist manchmal wie dieser pakistanisch-indische Lieferdienst, ja, wo du sagst, da kriege ich eine Pizza, da kriege ich einen Burger, da kriege ich aber auch indisch Essen und so weiter. Sag ich, wirst du deswegen als Experte wahrgenommen? Nee.
Deswegen kriegen die auch nur 4 € für den Döner.
Exakt. Würdest du mit deiner Frau ausgehen und sagen, wir gehen heute Abend dahin? Nö.
Schick essen. Da essen wir dann die Pizza für 5,50 €,
Genau.
die aus der, fast hätte ich gesagt, aus derselben Fritteuse kommt, das ist natürlich Quatsch. Aber die dann auch immer da alles nach dem gleichen Geruch riecht. Mal andere Frage. Jetzt kennst du dich ja offensichtlich, das haben wir festgestellt, sehr, sehr gut aus. Wie bist du denn da hingekommen? Weil du siehst ja jetzt nicht so aus wie der klassische Handwerker, sondern irgendwie ein wenig aufgeräumter. Wie ist denn deine Geschichte, wie du da hingekommen bist?
Es ist, ich bin 2000, also eigentlich bin ich Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, ja, habe das studiert, habe Hochfrequenztechnik vertieft und habe dann gearbeitet im Bereich Funktechnologie, also so kleine Niedrigenergiefunksensoren. Und dann kam irgendwann ein Handwerker und mit einem befreundeten Unternehmer und hat gemeint, wir würden gern Werkzeugtracking machen. Und da kannst
Sehr
du so
guter
schon.
Antrag.
Das ist so wie diese AirTags damals. Es ist aber
Ja,
schon
genau.
diese 10 Jahre her, ja. Und dann habe ich mit meinem Ingenieurbüro damals einen Prototyp gebaut. Und der hat auch ganz gut funktioniert. So kleine Bluetooth-Dinger, die du an die Hilti und dann so dran schrauben kannst und dann weißt du, wo ist. Also
Es müsste sich ja lästern. Und wenn er diese Tracks gefolgt hat, ist er dann an ganz vielen Garagen vorbeigekommen, die irgendwie spannenderweise Mitarbeitern gehören, aber irgendwie nicht in den offiziellen Arbeitsmodus fallen.
zum Beispiel, ja. Aber das war auch der Zeitpunkt, dann kam, long story short, auch Hilti OnTrack auf den Markt und von Bosch Track My Tools.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, du jetzt hier ein neues Geschäft hochziehen mit Funksensoren, mit Hardware, Elektronik, Hardware entwickeln, Funkzulassung machen, gehst so stark in die Vorleistung. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was habe ich rausgefunden? Der Handwerker in aller Regel weiß nicht nur nicht, wo sein Werkzeug war, sondern der war ganz generell schwer damit beschäftigt, seine Informationen zu organisieren, nämlich.
Ah, okay.
Ja, und danach,
Das war die Kurve.
da kam dann die Idee auf, dann sind ein paar Sachen ineinander gefallen und wie so oft dann ist, so mehrere Themen ineinander, so Zahnräder ineinander gegriffen und dann haben wir Memo-Meister gegründet. Mit der Grundidee da dahinter, wenn, also Informationen sind da, entstehen jeden Tag auf den Baustellen unheimlich viele, die haben aktuell aber keinerlei digitale Möglichkeiten, die so vernünftig zu machen, dass die Mitarbeiter mitmachen. Die einzige Möglichkeit war WhatsApp. Und da habe ich gesagt, das ist so ein bisschen Zuruf, ja. Was war das andere? Die nächste Alternative, die sie hatten, die hatten Baustellenmappen oder Baustellenordner, Papier. So, da waren die Pläne drin, da war das Angebot
Statt im
drin.
iPad oder so.
Genau. Und da haben wir gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir analog zu diesem Baustellenordner in Papier einen Baustellenordner digital machen? Cloud-Dienst, Fotos drin, Pläne drin, Montageanleitungen drin, Stand, was ist zu tun, was ist offen, wer macht was. Dann haben wir das entwickelt. Natürlich am Anfang war es funktionsfang klein und so Stück für Stück ausgebaut. Und die Nische ist die, dass eigentlich jeder gute Handwerker schon eine kaufmännische Software hat.
Ja,
Kannst du dir vorstellen. Ja.
eigentlich
Ja,
schon.
die schreiben mir Angebote und Rechnungen
Ja,
irgendwo.
irgendwo, wir sind Standard-Tool
Genau.
nutzen.
Genau. Und diese Tools, die sind oft, kannst du dir vorstellen, wie so SAP. Ja.
Yes. Super Usability.
Genau. Und vor allem für die Mitarbeiter, die draußen unterwegs sind,
Die brechen uns die Hände
extrem.
ab.
Genau.
Ja, geht nicht.
Und dann, das war quasi das, und das ist bis heute der Bereich, dass sie sagen, hey, wenn du als Handwerker deine Branchensoftware wechselst, gewinnst du keinen Blumentopf, weil die anderen schreiben auch Rechnungen, Angebote. Wenn du aber die Prozesse zur Baustelle mit Memo-Meister, so heißt das Tool, anfängst zu strukturieren, zu ordnen, zu organisieren, dann bist du aussagefähiger, Leistungen, die du erbracht hast, gehen nicht mehr verloren. Die Mitarbeiter sehen am Freitag, was geht nächste Woche los. Ja, du hast besseres Briefing, du hast bessere Nachbesprechung, du kannst die Rechnungen so schreiben, dass der Kunde sie nachvollziehen kann und. Da kommt ganz, ganz viel zusammen, bis hin zu den Themen Arbeitssicherheit, Unterweisung, Gefährdungsbeurteilung, Planupdate zum Architekten, all das, was du früher quasi jetzt ausdrucken müssen, in den Ordner legen müssen, den morgens mitgeben müssen, abends wieder einsammeln müssen, all das funktioniert bei uns digital.
Da sind wir auch wieder bei der Wertanmutung. Nach dem Motto, ist das ein wertiges Unternehmen und zahle ich da die 2 oder 3 oder 5 Euro pro Stunde mehr, weil die Jungs haben es halt drauf.
Genau,
Und
und
dann
das
sind wir
ist.
wieder bei den Margen, die wir ohnehin brauchen, damit ein Laden überlebensfähig oder ganz zur Not am Ende einer Karriere auch verkauffähig ist.
Exakt, das ist ein sehr guter Blickwinkel da drauf. Und wenn du bei uns, das kostet 19 Euro pro Nutzer pro Monat. Ja, und diese 19 Euro ist eine Viertelstunde
Irgendwann wollte ich
an
gerade sagen, hast du in zehn
Kostenpost.
Minuten raus, was Viertelstunde
Richtig,
gesagt.
einmal nicht zum Großhandel fahren oder. Und das ist. Dann ab da verdienst du quasi mit diesem Tool Geld. Und wir gehen ja sogar so weit, dass wir unseren Kunden, ich habe so einen Workshop entwickelt, das ist ein Video-Workshop, der geht knapp eine Stunde, nee, eigentlich 90 Minuten, wo ich den Teilnehmern erkläre, wie man mit der Dokumentation Geld verdient. Ja, ein Steuerberater, dein Anwalt, der Arzt, Experte, der schreibt rein, Dokumentationspauschale oder Papierpostpauschale oder was auch immer. Und als Handwerker schreibst du da rein Dokumentationspauschale und erklärst dem Kunden, warum die da ist, dass sie für ihn gedacht ist. Und dann hat kein Kunde, auch du, Ulrich, hättest kein Problem damit, wenn jemand kommt und sagt, ich baue dir für 5.000 Euro hier was ein und will von dir eine gewisse Summe, 50 Euro oder 100 Euro, dafür, dass du nachher von mir ein paar Bilder bekommst und die Unterlagen so, dass du damit auch weiterarbeiten kannst.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Fällt mir gerade ein, mache ich ja auch. Wenn die Leute bei mir in einem Steuerstrategie-Workshop sind, ich bin ja kein Steuerberater, aber ich schalte denen immer zu. Und ich hatte neulich einen, der war sehr komplex tatsächlich. Und dem habe ich dann, natürlich nutze ich da Diktatfunktionen und ChatGPT, dem habe ich dann ernsthaft 17 Seiten DIN A4 12-Punkt-Schrift, 1,5 Abstand, Doku geschickt. Warum machen wir das? Wie erklärt sich jenes? Warum machen wir das? Das ist der wertvollste Teil vom, weil der das nachlesen kann. Da kann der mit seinem Steuerberater, mit seinen Mitentscheidern, mit den Mitgesellschaftern. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen dicke Mappe, die da kriegt. Das ist ja echt. Ich war ja nur einen halben Tag, also ich war ja nur einen Tag da. Da habe ich mich schon gewundert, warum das so viel Geld kostet. Aber dass der da 3 Tage aufgeschrieben hat, gefühlt. Und natürlich sind da in meinem Kopf ja Standardbausteine, auch wenn ich die wieder neu aufspreche, aber die muss ich ja nicht neu erfinden. Und wenn die dann was in die Hand kriegen, statt einfach nur, ja, mach mal ein Foto davon, hängt an der Wand, nimm's mit und erklär's deiner Frau, bist du irre? Und die haben natürlich recht. Also wenn du den Leuten was in die Hand geben kannst, wo sie es nachlesen, gucken, nachvollziehen mit Grafiken, in dem Fall wollte er es ja nur aufgeschrieben haben, normal kriegen die aber Grafiken. Und dann ist es genauso, dass es jetzt plötzlich einen ersten Wert kriegt.
Richtig. Ich kann ja da noch eine kleine Geschichte zu erzählen von dem Gartenlandschaftsbau aus Berlin, der relativ frisch gestartet ist. Also damals, ist schon ein paar Jahre her. Und der hat dann per Zufall einen Garten planen und gestalten dürfen von jemandem, der ein bisschen besser situiert ist. Ja? Und dann hat er das gemacht und dann hat er sich gedacht, hey, wenn ich auf der Einweihungsparty dieses Gartens dabei bin, dann sind höchstwahrscheinlich viele potenzielle neue Kunden anwesend.
Das war wahrscheinlich ein guter Move.
Ja, genau. Was hat er gemacht, damit er da dabei sein darf? Er hat einen kleinen Gartenpass entwickelt und gesagt, er hat für jede Pflanze ein Foto schreibt dazu, wann die blüht, wie die aussieht jetzt, wie die aussieht in 5 Jahren und hat
Oh,
den
wow.
Bauherren angeboten, also sogar so DMCW-Fotobuch, ganz easy eigentlich, ja. Hat ihm einfach angeboten, dass er gesagt hat, wenn ihr da die Einweihungsparty macht, komme ich gerne dazu und erkläre, was wir uns gedacht haben und so weiter. Der war natürlich da
Geiler
und dann
Scheiß. Ja.
ist das Business gelaufen. Und jetzt kannst du natürlich als Heizungsbauer oder Badbauer nicht deine Kunden einladen zur Einweihungsparty deines Bades. Ja, die kommen wahrscheinlich wenig, außer du hast so ein privates Spa, ja, so. Aber trotzdem ist die Grundidee, etwas mitzugeben, dem Kunden, worüber er berichten kann, wie das war mit dir. Und deswegen sage ich meinen Kunden, diese Dokumentation, die du verkaufst, befähigt deinen Kunden, über dich zu sprechen. Also gibst du ihm nachher 20 Seiten Fotodokumentation. Was macht er? Er zeigt es Kollegen, Chefs, hier, so sieht's aus. Bei uns im Tool kannst du auch 360-Grad-Bilder speichern. Da kann er sagen, schau mal her, so sah bei uns im Keller aus, bevor die gekommen sind, kannst du so wie eine Kugel rum hüpfen quasi. Und so sieht es jetzt aus. Ja, und alles immer mit Logo, alles immer mit dem Handwerk versehen und dann.
Ja, da hast du halt, machst natürlich Eindruck. Was mir gerade
Genau.
einfällt, ich hatte letzte Woche einen Podcast beziehungsweise einen Unternehmer-Talk in unserer 100-Plus-Community mit jemand, der ist Verleger, habe ich auch mein Buch verlegt. Und da war der Tenor, dass jeder Unternehmer, Klammer auf, auch Handwerker, ein Buch braucht. Und er sagte, ganz zur Not schreibst du, keine Ahnung, zum 20, 25, 10-jährigen, 50-jährigen Jubiläum der Firma schreibst du nicht. Und dann haben wir neu gebaut und dann haben wir einen neuen Passat angeschafft. Also, das wollen wir so was lesen.
Der erste Kran,
Der
ja.
erste Kran, sondern du schreibst zum Beispiel Dr. Weiland, dem Täter auf der Spur. Also du jetzt schreiben die ja für den. Du lässt einen Krimi schreiben, wo wir in einzelnen Etappen immer den Fehlern auf der Spur sind, wo war und keine Ahnung. Und dann hast du ja was, was die Leute lesen. Und ein verschenkbares Buch ist ja auch ähnlich wertig wie eine Broschüre
Sogar besser, ja.
mit uralten Bildern oder irgendwas. Und alleine schon die Idee zu haben, fand ich ja grandios zu sagen, wie erfinden irgendeine, das ist wie Peter Lustig oder wie auch immer, wir erklären das also wenn du da irgendeine geile Story drum hast und hast als Handwerker, was den Leuten haptisch in die Hand geben kannst, ob das die Bildchen sind von, wie ist denn die Pflanze in 10 Jahren, was ich super gut finde, oder das andere, also das macht schon einen gigantomanischen Unterschied. Jetzt sind wir ein bisschen anders vom Thema, aber ich glaube, es wäre ein guter Punkt, mit Blick auf die Uhr die Kurve zu den Unternehmern zu kriegen, weil wir haben ja jetzt mal so ein paar Brocken in die Luft geworfen, ein paar Bälle übers Netz geschlagen, wo wir uns überlegen könnten, so mit kritischem Blick in den Spiegel. Ist das bei normalen Unternehmern, die jetzt nicht Handwerker sind, nicht absolut eins zu eins, ohne Abweichung das Gleiche? Vielleicht ein bisschen einfacher noch wie beim Handwerker, weil wir haben ganz oft planbarere Prozesse, wo wir nicht so an dem Vorgewerk hängen. Da muss die Flexibilität des Handwerksbetriebs noch ein bisschen höher sein. Aber wenn wir das mal zusammenfassen, was wäre denn für den normalen Unternehmer das Gleiche?
Also ich glaube, das hast du ja bei mir im Podcast letzte Woche erzählt, das Thema immer Ausrichtung am Kundennutzen. Ja, dieses, was ist eigentlich jetzt der Kundennutzen? Und das Beispiel mit, du bekommst von uns die Dokumentation, weil du irgendwann mal vielleicht renovieren musst, zu gucken, ey, gut, was kann ich denn dem Kunden mitgeben neben dem Produkt?
Was Wertiges hinterlassen.
Genau, ich finde zum Beispiel, dass der Begriff Customer Success, ja, ganz cool, weil in vielen Unternehmen gibt es den eigentlich gar nicht so wirklich. Ja, du lieferst was aus, du verschickst irgendwas, du lieferst die Leistung und 2 Wochen später, 2 Monate später ist der Kunde vielleicht erfolgreich damit oder nicht erfolgreich, macht was oder macht was nicht, hat das, was du von ihm bekommen hast, im Einsatz, so wie es geplant war oder nicht.
Hat das die Wirkung gehabt, die Dienstleistung oder das Produkt, was wir
Genau.
geliefert haben? Customer Success nennt sie das. Okay.
Genau,
Guter Punkt. Machen wir
und
den
dann zu gucken,
messbar.
habe ich in meinem Unternehmen einen Prozess, bei dem ich überprüfe, ob der Kunde mit dem, was er bei uns bekommen hat, eigentlich erfolgreich ist.
Sehr gut.
Und ich sage meinen Handwerkern und Kunden immer, bevor du das Projekt quasi ins Archiv legst, frag doch einmal den Kunden, ob soweit alles in Ordnung ist. Ja, und dann manchmal ist es so, der Handtuchhalter fehlt noch oder ich krieg die Einstellung von dieser Heizung nicht so hin, wie ich es geplant habe. Also er ist nicht erfolgreich. Du musst eigentlich davon ausgehen, der Kunde hat das, er hat das ursprünglich deswegen geholt, er nutzt es auch ein Stück weit, aber er ist damit nicht so erfolgreich, dass er mit stolzer Brust rumläuft und sagt, schau mal her, das ist total cool, dass ich das jetzt habe, dieses dafür zu sorgen, dass der Kunde über dich positiv spricht.
Ah, da fällt mir natürlich
Das
auch
ist
wieder
Customer Success.
gleich eine Geschichte ein, die passt da gut. Ich habe mal mit einem Küchenmensch gesprochen. Die verkaufen extrem hochwertige Küchen. Hochwertig weiß ich nicht, aber teuer. Also wahrscheinlich beides. Und nach einem Jahr rufen die bei den Leuten an und sagen: Sie, Herr Meisenbacher, Ihre Küche hat nächste Woche Geburtstag. Die ist jetzt ein Jahr alt geworden. Und an seinem Geburtstag soll man ja nichts arbeiten.
Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
Idee ist, ich lade sie an dem Abend zum Essen ein, komm vorher noch vorbei und wenn die eine oder andere Schublade oder der Schrank, die drehen wir vorher nach und dann gehen wir schick zusammen essen und dann feiern wir den Geburtstag ihrer Küche. Da sind die ja schon mal fix und fertig. Klammer auf, Klammer zu, die haben eben mit den regionalen Top-Restaurants so einen Deal zu sagen, ich bringe da jede Woche Leute, aber ich verzahle nicht den ganzen Preis, gib mal vernünftigen Abschlag, dann komme ich die Leute daher und dann hast du einen Auftritt, ich habe einen Auftritt, wie auch immer. Und während des Essens ist es völlig verboten, über Empfehlungen oder über Küchen zu reden. Und irgendwie, wie heißt das, Reziprozität, wollen die Leute das ja ausgleichen. Und dann erzählen die ihr Umfeld, stell dir vor, die haben angerufen, haben Geburtstag gefeiert, da waren wir da bei dem 4, 5 Sterne, hast du nicht gesehen, waren wir da essen. Und der hat noch nie, also der hat gar nicht über Küchen gesprochen. Wir haben uns über all die Dinge unterhalten. Was kann dir denn Besseres passieren? Wie geil ist das denn? Also alleine die Story wieder, das ist der Knaller, also wenn überhaupt Customer Success, wie kann man den denn zelebrieren, feiern, wie kann man dem denn etwas Wertvolles verschaffen, dass das einfach geil
Genau,
wird?
das ist genau die Botschaft und das kannst du, glaube ich, tatsächlich auf jedes Unternehmen anwenden. Zu sagen,
Guter Punkt.
ich habe was abgeliefert, aber ich habe mich nicht darum gekümmert, was der nachher macht. Bei meinen Kunden nenne ich das übrigens dann, wenn wir den Prozess aufbauen, nicht Customer Success, sondern Customer Happiness. Weil bei Endkunden, ja, wann bist du erfolgreich mit deiner Küche? Ja, bisschen schwer. Aber jetzt, wenn du es
Mit
im
der
Fall von
Heizung
uns.
oder mit dem Dachstuhl oder.
Im Fall von uns mit unserer Software, ja, wir haben extra einen Mitarbeiter, dem seine Aufgabe ist, die bestehenden Kunden abzuklappern und zu gucken, seid ihr erfolgreich? Habt ihr dieses Feature schon entdeckt? Habt ihr es schon benutzt? Weil dann daraus entsteht ja dann nachher die nächste Empfehlung. Dann kriegst du das Feedback. Was war gut? Was war schlecht? Was können wir noch verbessern? Was müssen wir vielleicht in Zukunft noch aufnehmen im Portfolio, was da dazu passt? Weil er dann sagt, ist alles ganz cool, aber ich brauche eigentlich noch. Tralala, das heißt, du hast da auch einen sehr guten, sagen wir mal, Gespür oder Sensibilität im Markt zu sagen, was tun denn erfolgreiche Kunden, nachdem sie unser Produkt haben, machen? Weil es ist natürlich auch wunderbar, Partnerschaften zu bekommen, das Portfolio zu erweitern oder. Also da steckt ganz oft Gold drin.
Da muss ich mir die eigene Nase fassen, das muss ich auch noch dringend einführen. Ich habe zwar eine Bewerbung auf dem Tisch liegen und wir wissen, wir reden da Anfang Oktober drüber. Und ich habe der Frau auch versprochen, die hat schon mal eine Zeit lang für mich gearbeitet. Die sagt, nee, wir erfinden dir einen neuen Job, aber der wird eine dieser Aufgaben haben. Leute anzurufen, die eigentlich schon mal in dem Prozess waren, zu gucken, wie weit sind sie denn gekommen?
Wir haben bei uns, das ist vielleicht so noch der finale Tipp, was wir bei uns bei Memo-Meister machen, ist, wir haben eine kleine Community, die heißt Macher Mittwoch. Das heißt, einmal im Monat treffen wir uns mit Kunden und stellen neue Funktionen vor und Best-Practice-Beispiele vor, gehen auf Fragen ein, die die Leute haben. Dadurch haben wir quasi aus diesem Customer Success auch so ein 1-zu-N-Format. Ja, ich brauche eine halbe Stunde und habe dann 50 Leute, die zuhören, anstatt dass ich 50 Mal abklappere, könntest du auch sagen, hey, wir treffen uns einmal
Im Monat
regelmäßig
oder
oder
so.
einmal im Quartal und das kann man auch machen. Ja, das sind quasi dann die nächste Ausbaustufe von sowas.
Verkürzt den Prozess. Also wir haben da über das Thema Success oder Happiness gesprochen. Wir haben eben über das Thema Gesamterscheinung gesprochen. Was sollen die noch mitnehmen? Das wäre dann quasi der dritte Tipp.
Von den ganzen, sagen wir mal, Blockaden, die man hat, ist es auch das gleiche Thema, wo wir bei meinem Bauimpulse-Podcast ja gesprochen haben, das Thema Mitarbeiter. Ja, also du kannst dir schöne Sachen vorstellen, du kannst tolle Prozesse dir überlegen, du kannst das schönste Gebäude dir überlegen, das du konstruieren möchtest mit allem drum und dran. Wenn die Mitarbeiter das nicht machen, fällt es alles wie ein Kartenhaus wieder in sich zusammen. Und deswegen, bei uns ist es so, dass wir den neuen Kunden immer sagen, bevor du eine Entscheidung triffst, solltest du erstmal mit der Software so arbeiten, wie es die Leute auch tun nachher. Weil du bist nicht derjenige, der nachher die Software benutzt. Du bist der, der sie anschafft, der das System baut und so weiter. Aber du bist, also wie wenn du, keine Ahnung, ein Haus baust als Architekt für eine Universität. Das bei uns in Stuttgart gemacht, die Universität Informatik, und die Mädels hatten genau gleich viele Toiletten wie die Jungs. Da sage ich, war der Architekt einmal in dem Elektro, also in dem so, das Studiengang, nein, total falsch dimensioniert alles, ja. Vielleicht wegen irgendwie Gendergerechtigkeit muss der so machen. Das heißt, was ich mitgeben will, ist, der, der es nachher benutzt, der, der es nachher macht, sollte im Entscheidungsprozess partizipieren. Wir sagen deswegen, du kaufst nicht Memo-Meister, bevor ein paar Leute in deinem Unternehmen, die auf die Baustellen fahren, mit dem Tool nicht gearbeitet haben und gesagt haben, sie finden das gut. Das ist die beste Lösung, nicht zu kompliziert und nicht zu banal. Ja, das geht ja bei zwei Seiten, diesen Sweet Spot. Und wenn derjenige, der es nachher benutzt, sein Okay gibt, dann ist es gut.
Auch ein interessanter Move, ja. Dann hast du ja Verbündete.
Du
Dann
hast
hast du ja Leute,
Verbündete?
die das haben wollen.
Genau. Und das passiert bei uns, das kannst du dir gut vorstellen. Wir bekommen immer mal wieder so Excel-Tabellen mit Features. Trag doch mal ein, was ihr könnt, weil wir machen gerade eine Evaluation von Software. Da mache ich gar nicht mehr mit. Ich sage, das kannst du in eine Pfeife rauchen. Du kannst Häkchen hinmachen, aber du musst eigentlich Herzchen verteilen. Du musst nicht das Feature abfragen, sondern musst wissen, werden die Leute dieses Feature nachher auch benutzen? Dann hast du zwar die beste Software, die alles kann, aber keine Sau benutzt sie, weil es einfach
Viel zu
de
kompliziert
facto
ist oder
faktisch
was? Ja.
rational ist es die richtige, emotional ist es die falsche. Und eine Software zu nutzen ist in vielen Bereichen ein emotionales Thema.
Ja, das ist, da hast du dreimal brichst du dir die Finger, da schmeißt du Ding in die Ecke. Und
Genau.
wenn das nicht extrem simpel ist, da darf ich mir auch an die Nase fassen. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf Software, die sich Programmierer ausgedacht haben, die nicht im
Exakt.
Tagesalltag unterwegs sind. Sag ich, boah, wie viele Kurven soll ich denn da noch drehen? Das ist da alles. Zum Glück hat es mein Laptop, es ist immer über, ich habe auch noch nicht ihn an die Wand geschmissen, der kann auch nichts dafür. Aber das sind die Momente, wo ich denke, wie heißt denn das mit der wunderbaren Usability? Da muss man doch an die Leute denken, die das benutzen sollen.
Genau, und da brauchst du Spracheingaben. Du musst Möglichkeiten schaffen, zu sagen: Ich mache jetzt das Foto, diktiere drauf, was ich da sehe, und dann speichere ich das weg, am besten mit GPS verschlagwortet, wo ich bin. Und dann sagt er nachher: Ey, das ist gut. Ja, besser wie WhatsApp schicken. Und genauso einfach.
So
Fertig.
ein netter Hack wie GPS, der weiß ja, wo wir sind.
Genau.
Wofür muss ich die Straße eingeben?
Zum Beispiel, genau.
Außerdem hätte es ja dann noch den Vorteil, dass sie sich dann bequemer da erfassen, wo sie gerade sind. Wie sie sagen, ach, das mache ich morgen, das machen sie sowieso nicht.
Ja, es ist
Also neben dem, weil übermorgen so sei, hätte ich das von gestern machen sollen. Und wenn die einmal hinten dran sind, haben die auch schon alle gar keinen Bock mehr.
genau, und jetzt wieder auf die Unternehmer übertragen. Das war ja dann die Aufgabe, ja, zu sagen, wer lernt man als normaler Unternehmer da draußen? Ich sage, in der Software-Evaluierung sollten immer Leute auch die Prozesse, die sie nachher tun und dann eine Entscheidung treffen. Und da ist manchmal so, dass das Featureitis falsch ist, sondern sagen, nee, ich senke die Komplexität und tue alles weg, was ich nicht wirklich brauche, und gucke dann, ob die Leute damit arbeiten können und ob sie damit gerne arbeiten. Und wenn die dann das Feedback geben, ist cool,
Dann.
du es dann kaufst und zur Verfügung stellst, was sollen sie nachher machen? Sagen, ist doch nicht cool. Ja, das ist das. Ja, und dann, das ist so der letzte Tipp vielleicht, den man aus der heutigen Podcast-Folge bei dir als Unternehmer noch mitnehmen kann.
Zeit vergeht ja immer so schnell. Wir könnten ja echt noch eine Zeit lang plauschen. Und ich habe ja immer längere Podcasts, aber ich denke ja immer, wenn er gut ist, können die Leute den auf der Hin- oder Herfahrt zur Arbeit auf längeren
Ja, dann ist einfach
Strecken.
weiter, genau.
Und wenn er blöd ist, dann nützt, weil man keinen Inhalt drin hat, da sind auch 15-Minuten-Folgen doof, weil wenn die nicht in die Tiefe gehen, was sollst du denn damit? Also von daher ganz herzlichen Dank für die Insights, für den Blick hinter die Kulissen, fürs auch mal ein bisschen über Handwerker lästern dürfen, obwohl es aber deine Kundschaft ist. Aber ich glaube, es ist ja immer gut, wenn man die Benchmark-Leute hat, die es wirklich gut machen und die auch zu sehen, deswegen der Einstieg am Anfang, woran erkennst du denn die Schlechten? Wir wollen ja niemand vorführen, das liegt uns ja fern, aber so ein bisschen Salz in die Wunde, so ein bisschen gucken, wie viel Luft nach vorne ist, wie viel Spaß es machen könnte oder unsere Margenrechnung, wie viel da eigentlich drin wäre, wenn wir ein bisschen besser wären und ein bisschen mehr Nutzen stiften würden, wie viel könnten wir denn dann für alle Beteiligten, für die Kunden, für die Mitarbeiter, natürlich für unser eigenes Portemonnaie, mehr Spaß, mehr Erfolg, mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, mehr Wahrnehmung, das täte ja allen gut. Also von
Eindruck
daher,
ist.
Leute, schaut in den Spiegel und guckt mal, was könnt ihr denn für euer Geschäft, egal was es ist, denn daraus lernen. Nochmal herzlichen Dank, Achim, und euch natürlich eine gute Zeit.
Vielen Dank, Tim.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.